Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Ja, hey ihr Lieben, von meiner Seite auch nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Es ist so schön, hier zu sein. Und was war das gerade für eine wunderschöne Zeit in Gottes Gegenwart, oder? Mensch, ich bin ganz emotional geworden. Muss schon wieder aufpassen, dass ich nicht gleich mit Weinen hier starte. Aber es gibt nichts Schöneres, wie wenn Gott den Raum füllt und die Herzen erfüllt mit seiner Liebe. Ich habe das gerade heute Morgen erlebt und ich glaube, ganz viele andere hier im Raum. Und wenn irgendjemand hier dankbar ist für den Heiligen Geist und sein Wirken, lass uns doch nochmal einen guten Applaus starten und damit Gott die Ehre geben. Klatschen ist gesund. Wir lieben Gott. Und ich will am Anfang zwei Sachen sagen, bevor ich so in mein Thema reingehe. Das eine ist ein Dankeschön. Ich bin unterwegs mit einem unglaublich coolen Missionswerk, das heißt Liebe in Aktion, und ihr unterstützt uns super stark. Der ein oder andere von euch war mit uns gerade auf Missionsreise, der ein oder andere geht mit mir auf Missionsreise, ich freue mich drauf. Und ohne eure Gebete, ohne eure Finanzen wäre so vieles, was gerade jetzt passiert, wo der Heilige Geist Menschen berührt, wo Jesus rettet und heilt, nicht möglich. Ich war Anfang des Jahres, wir sind ja im nächsten Jahr, ne? Anfang letzten Jahres war ich auf Costa Rica, Tabea Zörrer kommt aus eurer Gemeinde, ja, Frucht dieser Kirche, macht dort eine Weltklasse-Missionsarbeit und ich habe so schöne Geschichten in Costa Rica erlebt. Wir waren bei einer Zauberin, sowas gibt's tatsächlich, die definitiv hochokkult belastet ist und was für eine Angst und Schrecken sie im Dorf verbreitet, das ist gruselig. Und für diese Frau wurde Jahrzehnte gebetet und kein Weißer, kein Christ darf in ihre Nähe kommen. Sie wohnt isoliert in einem heiligen Dorf und weiß ich was. Und ihre Tochter bekehrt sich. Gott ist der Hammer, oder? Gott erreicht Menschen irgendwo und nirgendwo. Ihre Tochter findet zum Glauben und lernt Diego kennen. Diego ist mittlerweile Ehemann von Tabea. Ich weiß nicht, ob ihr die beiden... Wenn ihr die nicht... Ja, doch, okay, sehr gut. Ich sehe ganz viele Nicken, das freut mich. Das sind eure Missionare, ja? Ihr betet für die, ihr segnet die. Und diese Tochter lernt Diego kennen und verschafft ihm Zugang zu ihrer Mutter, zu dieser Dorfhexe. Und er macht sich auf den Weg, einen Tagesmarsch. Ich habe den Tagesmarsch auch gemacht, zu Fuß durch den Urwald. Ich habe noch nie so sehr Angst um mein eigenes Leben gehabt, wie in diesem Moment, sage ich euch. Und ich hatte eine Gruppe von 7 Whiteys, 7 so richtig Bio-Deutsche dabei, 4 Frauen davon. Und ich dachte mir, Chrissy, du stürzt sie gerade in den Tod. Ja? Also ich habe wirklich nie so Versagensgedanken gehabt als Leiter, weil ich diese Mannschaft in den Dschungel gebracht habe. Und wir sind dann irgendwann nachts dunkel über einen reißenden Fluss in einem kaputten, na, ich darf gar nicht mehr erzählen, was da passiert ist. Aber weißt du, was der Hammer ist? Diego macht sich auf den Weg, diesen Tagesmarsch in diesen Wald zusammen mit Tabea. Und diese Frau, als er zu ihr kommt, sagt sie, ich weiß, wer du bist. Der lebendige Gott sendet dich. Ich habe dich gesehen wie ein Licht, das durch den Urwald hier hochläuft. Total übernatürlich, Leute, vorbereitet von Gott. Und er öffnet die Konversation und er fängt an, für diese Frau zu beten. Er fängt an, mit dieser Frau auch über Jesus zu reden. Und die Türen öffnen sich und monatelang, jahrelang wird investiert. Und manchmal denke ich mir auch, ich bin einfach ein Glückskind, ne? Ein gesegnetes Glückskind. An diesem Trip, wo ich mit dabei bin und es miterleben darf, gehen wir wieder zu dieser Dorfhexe und am Schluss dieses langen Gesprächs knien wir alle zusammen im Schlamm und diese Dorfhexe gibt ihr Leben Jesus und bekehrt sich. Das ist der Hammer, oder? Und das wird möglich, ich will das ganz dick auftragen, das wird möglich, weil ihr eine Kirche seid, die on the long run sät. Und die Saat, die ihr sät, die trägt heute Frucht in Costa Rica, die trägt heute Frucht in vielen anderen Teilen der Erde und die trägt Frucht in meiner Kirche, die ich leiten darf. Und das ist der Wahnsinn. Ne? Ich fühle mich ja ganz schlecht, wenn ich hier bin, weil Gewächse aus dieser Gemeinde, die tollsten Mitarbeiter, die es im Reich Gottes gibt, ich habe das Vergnügen, mit denen jetzt Kirche zu bauen, so ein Marcel, Walter, ein Marian und eine Hannah, eine Lena. Es ist so schön, mit denen zusammen unterwegs zu sein. Und ich hoffe, ihr habt das auf dem Schirm, dass die Arbeit, die ihr leistet, dass die unglaublich viel Frucht trägt. Manchmal wächst sie vielleicht nicht nur auf diesem Baum, sondern auf anderen Bäumen, aber das ist nebensächlich, weil wir feiern, was im Reich Gottes passiert, oder? Und es geht nicht um eine CZV Kreuzheim oder eine Ekklesia oder irgendwie Liebe in Aktion, sondern es geht um Jesus. Und ich bin euch unglaublich dankbar dafür als Gemeinde. Macht weiter, sät weiter, erntet weiter und lasst uns gemeinsam dieses Land für Jesus bewegen. Amen. Auf das habe ich jetzt noch gewartet. Und jetzt darfst du mit mir aufschlagen. Psalm 50, Vers 23. Und wir lesen einen großartigen Vers aus einem großartigen Psalm. Da heißt es, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Danke, Jesus, für diesen Psalm, für dein Wort. Sprich es in unsere Herzen hinein. Mach es lebendig. Stifte Glauben. Weck uns auf für ein erwecktes Leben in dir. Wir wollen dir immer ähnlicher werden. Amen. Amen. Hey, diese Predigt kriegt einen Titel: Bahnbrechend beten. Und ich schätze, auch ihr habt dieses Jahr mit Gebet gestartet. Vielleicht steckt ihr noch mittendrin. Wir hatten als Gemeinde gerade so eine Zeit, 21 Tage des Gebets, wo wir jeden Abend zusammengekommen sind und gebetet haben. Und ich weiß auch, die Allianz macht das ja schon seit Jahrzehnten, dass man im Januar gemeinsam betet. Und wir haben eine feste Verheißung, nämlich wenn wir beten, dann verschwenden wir nicht nur ein paar Vokabeln, weil wir nichts Besseres zu tun haben, sondern wir bewegen den Arm Gottes durch unser Gebet. Wenn wir beten, dann haben wir Zugang zur größten Kraftquelle des Universums, zum lebendigen Gott. Und er rettet durch unser Gebet, er heilt durch unser Gebet, er setzt frei durch unser Gebet. Ich will euch ein paar Gebetserhörungen mitbringen, einfach um euren Glauben hier auch zu ermutigen. Und die kommen nicht aus 2015, sondern die sind alle im Januar 2024 geschehen. Da ist eine Frau, sie kommt in den Gottesdienst und sie ist Anfang 50 und erzählt mir, dass sie seit Jahrzehnten unter Angstzuständen leidet. Seit Jahrzehnten ist sie täglich gefangen von einer Angst, die sie packt und ab und zu richtig in Panikattacken hineinstürzen lässt. Und diese Angst ist dafür zuständig, dass sie ihre gesamte Familie kaputt gemacht hat, sagt sie so selber. Ihre Tochter will nichts mehr mit ihr zu tun haben, ihre Ehe ist gescheitert, da ist nichts mehr übrig, was irgendwie nach Familie aussieht. Und all das ist aus dieser Angst heraus geboren. Und jetzt kommt sie in den Gottesdienst und am ersten Sonntag, wo sie da sitzt, irgendjemand bringt sie mit, sie ist Portugiesin, trifft sie eine Entscheidung, sie will Jesus kennenlernen, bekehrt sich und kommt danach zu unserem Gebetsteam. Und es wird für sie gebetet und es wird dafür gebetet, dass dieser Spirit der Angst ihr Leben verlässt und dass sie richtige Freiheit erleben darf. Der Gottesdienst ist verendet. Diese Frau kommt mit Tränen in den Augen nach vorne und sagt, hey, es wurde für mich gebetet, dass ich frei werde von Angst. Und jetzt stehe ich hier und ich weiß gar nicht mehr, wie es sich angefühlt hat. Zum ersten Mal, seitdem ich mich erinnern kann, stehe ich völlig ohne Angst hier. Ich bin so leicht, meine Schultern sind so leicht. Da ist keine Angst mehr da. Ich bin ein neuer Mensch. Jesus hat mich heute frei gemacht. Das ist der Hammer, oder? Eine andere Frau kommt und erzählt, dass ihr Opa an Depressionen gestorben ist, sich das Leben genommen hat durch Depressionen. Ihre Mutter leidet unter Depressionen und liegt seit Jahrzehnten im Bett. Und sie selber leidet unter Depressionen und kann mittlerweile keine Nacht mehr einschlafen ohne Tabletten. Es wird für sie gebetet. Nach dem Gebet sagt sie, ich glaube gerade ist was passiert, da hat sich was verändert. Sie geht nach Hause und entscheidet sich, heute werde ich meine Tabletten liegen lassen, ich werde sie nicht nehmen. Am nächsten Tag schreibt sie eine Mail an diese Frau, die für sie gebetet hat und schreibt, hey, zum ersten Mal seit mindestens 3 Jahren bin ich ohne Tabletten schlafen gegangen und ich habe die Nacht durchgeschlafen, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, ich empfinde eine Freude, wie ich sie schon lange nicht mehr erlebt habe. Jesus hat mich geheilt. Das ist der Hammer, oder? Ich finde, ihr seid ziemlich regungslos für so coole Zeugnisse. Und da darf man auch mal klatschen und Jesus die Ehre geben. Ich mache noch ein bisschen weiter. Es kommt eine Frau in den Gottesdienst vor vielleicht 8 oder 10 Wochen, wird Teil unserer Gemeindegründung in Stammheim, einem kleinen Ort mit 1000 Einwohnern. Und erzählt, dass sie seit Jahren, jetzt seit 10 Jahren für ihren Ehemann betet, dass ihr Ehemann Jesus kennenlernt. Vielleicht ist hier irgendjemand im Raum und du hast Familienmitglieder, die nicht Jesus kennen und du betest lange für sie. Ich mach dir so, bleib dran, hör nicht auf. Bete für die Menschen in deinem Umfeld, deine Nachbarn, Familienmitglieder, dass sie Jesus kennenlernen. Und sie betet und betet und betet und sieht keine Frucht. Anfang des Jahres gibt es 2 so Revival Nights, die wir durchführen. Freitagabend ist ein Gottesdienst. Ich erlebe diesen Gottesdienst und denke mir, hey, alles ist hier der Hammer, aber definitiv nichts für Menschen, die Jesus nicht kennen. Der Prediger hat 100 Minuten gepredigt. Markus kam heute zu mir und hat gesagt, Christi, du hast alle Freiheit. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde diesen Rekord brechen, okay? Mach ich nicht, versprochen. 100 Minuten gepredigt und Stories erzählt, wo ich dachte, wow, zum Glück habe ich niemanden eingeladen, der Jesus nicht kennt. Dieser Mann ist da, für den seit 10 Jahren gebetet wird. Am Schluss gibt es einen Aufruf, dieser Mann kommt vorne in die Bühne und gibt sein Leben Jesus. Und ich denke mir, wie stark ist das, oder? 10 Jahre lang wird gebetet und irgendwann fällt der Groschen und es passiert was. Dein Gebet ist nicht umsonst, dein Gebet versetzt Berge, dein Gebet bewegt die Hand Gottes und du tust gut daran, weiter zu beten, voller Glauben, dass Gott Gebet erhört. Und über Gebet geht's auch heute, aber es geht nicht um dieses bittende, fürbittende Gebet, sondern es geht um eine unglaublich wichtige Gebetsform, die in der Bibel unglaublich viel Raum einnimmt. Und das ist das Danken. Das ist dankbares Gebet. Und wir haben was vor heute. Es wird nicht zu lang dauern, aber wir machen einen richtigen Überblick über dieses Thema. Und bevor wir so ins Gebet und auch wieder zurück zu Psalm 50 gehen, dachte ich mir, wir schauen uns 2 Wesenszüge von Dankbarkeit an, die mir heute ganz wichtig sind, um eine Grundlage zu bauen. Das erste ist, Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Ihr Lieben, manchmal denken wir, dass das Leben einfach so seine Würfel rollen lässt und dann gibt's eben die Menschen, die haben mehr Grund, dankbar zu sein und deswegen sind sie auch dankbarer. Und dann gibt's Menschen, die haben nun mal weniger Grund, dankbar zu sein und deswegen sind sie auch undankbarer. Dem ist nicht so. Ganz im Gegenteil, ich kenne super viele Menschen, wenn du ihr Leben oberflächlich beobachtest, dann würdest du denken, wow, da gibt's echt wenig Grund für viel Dankbarkeit. Und es sind unheimlich dankbare Herzen, die diese Biografie erleben. Und es gibt Menschen, da guckst du drauf und denkst dir, wenn der nicht dankbar ist, wer dann? Und dahinter schlummert ein zutiefst undankbares Herz. Wir denken manchmal, reiche Menschen sind sicherlich sehr dankbare Menschen. Das stimmt nicht. Reiche Menschen sind noch lange nicht dankbar, während dankbare Menschen immer reiche Menschen sind. Weil Dankbarkeit etwas unglaublich Powervolles ist. Das zweite ist, Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Es ist nicht etwas, was sich irgendwie dir aufzwängt aufgrund deiner Lebensumstände, sondern aufgrund einer Herzensentscheidung, die du triffst. Und Dankbarkeit ist Gehorsam. Und das ist für all diejenigen im Raum ganz besonders wichtig, die sich selbst als Kinder Gottes anschauen. Hey, wenn du hier drin sitzt und du sagst, ja, ich habe mit Glauben nicht viel am Hut und was Jesus für mich bedeutet, das weiß ich auch noch nicht genau. Herzlich willkommen auch vorm Livestream. Gerade für dich ist diese Predigt. Aber dieser Aspekt geht an all diejenigen, die sagen, doch, ich folge Jesus nach. Jesus ist Retter und Herr meines Lebens. Und Anliegen meines Lebens ist, dass er mein Leben anschaut und sagt, ich habe Wohlgefallen an dem, was du tust, an dem, wie du denkst, an dem, wie du redest, an deinem Leben. Ich für meinen Teil, ich zähle mich als Kind Gottes und das bedeutet, Jesus ist mein Herr und das bedeutet, der Wille Gottes ist nicht nur irgendwie ein netter Vorschlag für mein Leben, sondern er ist der Maßstab für mein Leben. Mein Leben soll sich, also ich sag das jetzt so ganz kühn, ne? Ich hoffe, ich lebe das auch, soll sich 1:1 am Willen Gottes orientieren, oder? Jesus bringt uns bei, wie wir beten sollen und er sagt, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Der Maßstab dessen, wie sich der Wille Gottes in unserem Leben erfüllen will und erfüllen soll, ist der Himmel. Und im Himmel geschieht der Wille Gottes 1:1, ohne Kompromisse, ohne irgendwelche Veränderungen, sondern er wird akkurat umgesetzt. Und wir als Kinder Gottes, wir leben auf dieser Welt, in dieser Welt, von einer anderen Welt, mit dem Bewusstsein, unser Herr lebt nicht auf dieser Erde, ist kein Politiker, ist keine Marktwirtschaft, sind keine Medien, keine Trends, keine Ideologie, keine Ismen, sondern unser Herr ist der Auferstandene und sein Wille soll in meinem Leben geschehen. Und weißt du was? Ein Wille Gottes für dein Leben, ein Aspekt von Gottes Wille für dein Leben ist definitiv Dankbarkeit. Definitiv Dankbarkeit. Wieso sage ich das? Dankbarkeit ist kein netter Vorschlag. Ist nicht so ein guter Ratschlag, den Gott dir halt auch mal mitgibt für ein bisschen mehr Lebensfreude, wie wär's mit Dankbarkeit? Sondern Dankbarkeit ist ein Befehl, ist ein Imperativ Gottes an dein Leben. Und da will ich uns gemeinsam mal von überzeugen, indem ich bei weitem nicht alle, aber einfach ein paar Bibelverse dir mitgebe. Wir lieben Gottes Wort, oder? Und es schadet nie, sich einfach mal so einen Überblick zu gestalten. Und deswegen kommen wir, gönnen uns ein paar richtig gute Bibelverse, unkommentiert, einfach so. Epheser 5, Vers 20, da steht und sagt, alle Zeit, wann? Für alles. Für was? Für alles Gott dem Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage, betend und flehend, eure Anliegen mit Danksagung vor Gott. Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen worden seid in einem Leib, herrsche in eurem Herzen und seid dankbar. Wer ist jetzt schon überzeugt? Wir machen trotzdem weiter. Kolosser 4, Vers 2. Haltet beharrlich im Gebet aus und wacht in ihm mit Danksagung. Ihr Lieben, ich könnte weitermachen und einen habe ich auch noch auf Lager. Aber wenn wir die so im Überblick mal anschauen, merken wir eins. Es gibt da wie diesen Dreiklang, der sich durch diese Bibelverse durchzieht. Und dieser Dreiklang, der besteht aus Gebet, aus Dankbarkeit und dann aus Freude oder Frieden. Unheimlich oft tauchen diese drei Dinge gemeinsam auf, als Imperativ oder als Frucht. Und am allerschönsten greifbar wird es wahrscheinlich in Thessalonicher 5, die Verse 16 bis 18, denn da ist dieser Dreiklang so offensichtlich drinne. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Es scheint so, als wenn Dankbarkeit und Gebet aufeinanderstoßen, sie ein Baby zeugen und dieses Baby heißt Freude. Da, wo Dankbarkeit und Gebet zusammenkommen, da dauert es meist nicht lang und Friede oder Freude stößt auch mit dazu. Die drei gehören zusammen und ich glaube, wir können in Bezug darauf, dass wir ein erfülltes Leben in Freude und in Frieden leben wollen, den Wert von Dankbarkeit, die Qualität eines dankbaren Herzens überhaupt gar nicht überschätzen. Die Kraft der Dankbarkeit ist unheimlich hoch. Und ich habe dir mal dieses Statement mitgebracht: Das Maß deiner Dankbarkeit definiert die Kapazität deiner Freude. Und um es ein bisschen leichter zu sagen: Die Freude deines Lebens ist niemals größer als die Dankbarkeit deines Herzens. Niemals. Die Freude deines Lebens ist niemals größer als die Dankbarkeit deines Herzens. Lass mich nochmal anders sagen. Dankbarkeit ist der Container und Freude ist der Content. Und jetzt hätte ich gerne einen Eimer. Ist das hier mein Eimer? Großartig. Ihr Lieben, ich habe mir einen Eimer bestellt und muss da kurz gucken, was der fasst. Okay, wir machen ein Rätsel raus. Was glaubt ihr, wie viel passt hier rein? Wow. Sieht man zu nah, ne? Es tut mir leid. Aber ich habe gleich als erstes hier irgendwo 5 Liter gehört. Also da ist irgendeine Putzfrau, die kennt den Eimer hier in der CZV. Hammer. Ist ein 5-Liter-Eimer. Und jetzt kommt die große Preisfrage. Was meinst du, wie viel Liter Wasser passen in einen 5-Liter-Eimer? Es ist höhere Mathematik, ich weiß. Aber du kriegst es hin. Es sind 5 Liter. Bist du dir sicher? Ich werde diese Frage gleich herausfordern mit einem Test. Was passiert denn, wenn ich jetzt eine Badewanne voller Wasser nehme? Okay, wie viele Liter passen in eine Badewanne? Ja, es kommt drauf an, was für eine Badewanne du hast, ich weiß. Aber sagen wir so 200-300 Liter Wasser, okay? Was ist, wenn ich so eine richtig schöne, dicke Badewanne nehme und ich pack sie über diesen Eimer und ich schütte diese Badewanne über diesem Eimer aus? Wie viel Wasser befindet sich in diesem Eimer? 5? Aber ich habe doch 200 Liter drüber gekippt. Was ist mit den anderen 195 Liter? Wer sich sicher ist, sind trotzdem nur 5 Liter Wasser in diesem Eimer. Ich habe keinen verwirrt, keinen... Ja, wir wissen das, ne? Dieser Eimer, die Kapazität dieses Eimers beschränkt das Fassungsvermögen für Wasser. Völlig unabhängig dafür, wie viel Wasser da drüber geschüttet wird. Am Ende des Tages wird dieser Eimer maximal 5 Liter Wasser fassen. Wisst ihr, mit unseren Herzen, mit unserem Leben ist es ganz oft genauso, dass wir um den Segen Gottes bitten. Ne? Und Gott hat uns verheißen, er ist ein guter Vater und er schenkt seinen Segen und er überschüttet uns so oft mit guten Dingen, mit Verheißungen des Himmels, mit Heilungen und Wiederherstellung und Freude und Vergebung und Versorgung, weiß ich alles. Er packt diese Dusche an Segen über unserem Leben aus. Und das Problem ist, dass wir davon so wenig fassen und halten können, weil unser Charakter nicht durch Dankbarkeit geformt wurde und deswegen gar nicht in der Lage ist, den Segen Gottes zu bewahren und danach auch in ihm zu leben. Dankbarkeit ist der Container Freude ist der Content. Und deswegen ist die Freude deines Lebens niemals größer als die Dankbarkeit deines Herzens. Und vielleicht ist das viel wirkungsvollere Gebet für dein Leben: Gott, schenk mir ein dankbares Herz. Verändere mein Denken, lass mich dankbar sein, damit dein Leben überhaupt diese Fassungsweite gewinnt, um den Segen Gottes zu genießen und zu bewahren. Anstatt dass du um jede Menge Segen bittest, der vielleicht gar nicht bei dir ankommt oder gar nicht bei dir bleibt, weil dein Herz wie so ein Korb ist, mit wenig Fassungsvermögen, und der ganze Segen rutscht dadurch und bleibt nicht hängen. Die Freude deines Lebens ist niemals größer als die Dankbarkeit deines Herzens. Und deswegen tun wir unglaublich gut daran, richtig gut darin zu werden, dankbar zu sein. Richtig gut darin zu werden, dankbar zu sein. Dankbarkeit ist im wahrsten Sinne des Wortes für ganz viele von uns ein Game Changer. Der holt uns raus aus einem Spiel, das wir nur verlieren können. Wisst ihr, ganz viele von uns Deutschen, ich mag uns Deutsche, ich mag auch uns Bio-Deutsche, ne, an alle Nicht-Bio-Deutschen im Raum herzlich willkommen, Hammer, dass ihr da seid. Ich mag auch Afrikaner und vermutlich am Ende des Tages mehr als Deutsche, das tut mir leid. Ja. Aber eins merke ich, eben in Ländern, in denen ich war, in denen eigentlich Armut und medizinische Versorgung und sonst was oft dramatisch sind, stößt man oft auf Menschen, die eine sehr viel größere Lebenszufriedenheit haben als in unseren Breitengraden, wo wir im Luxus leben. Und ich vermute, eine der ganz großen Gründe dafür ist Dankbarkeit. Und was ich so gemerkt habe, ist, wir Bio-Deutschen, ja, wir sind sehr gut in diesem Spiel, über das ich reden werde. Dieses Spiel heißt Finde den Fehler. Mensch, wir sind Profis da drin. Wir können das richtig, richtig gut. Ich war lange Jugendpastor und bin im Herzen immer noch Jugendpastor. Und als ich Jugendpastor war, da gab es so ein Handyspiel, das hieß Subway Surfer. Wer von uns hat Subway Surfer gespielt? Hände hoch. Herrlich, okay. Alle, die sich nicht gemeldet haben, Gott weiß um die Wahrheit, dass ihr immer das Handy eurer Kinder geklaut habt, um doch auf der Toilette Subway Surfer zu spielen. Und da gab es auch viele Temple Run und wie sie alle heißen, immer das gleiche Prinzip, ne? Und was ich gewusst habe, ist, meine Teenies, die sind da so gut drin, ne? So, das waren die anstrengendsten Arbeitsstunden meines Alltags als Jugendpastor. Mit den Jugendlichen Temple Run spielen, ja, so. Meine Jugendlichen, die waren da so gut drin, denen ihre Finger haben sich verselbstständigt. Die haben dieses Spiel passiv gespielt. Die haben das gar nicht mehr aktiv gemacht, links, rechts, sondern die haben weggeschaut und gleichzeitig, weißt du, das war so verselbstständigt. Die waren da so gut drin, dass das lief aus dem Ärmel geschüttelt, passiv. Die waren so richtig, richtig gut in diesen Spielen und haben unendliche Highscores aufgestellt. Und ich dachte immer, wie machen die das? Ja, die Antwort war Übung. Ja, die waren einfach richtig gut darin. Und wisst ihr, viele von uns, wir sind in diesem Spiel, finde den Fehler, so gut, wir kriegen gar nicht mehr mit, wie gut wir das eigentlich spielen. Weil das läuft passiv. Wir entscheiden uns nicht mehr aktiv dazu, ja, das finde ich mal, worüber ich jammern kann und dann geht's los. Sondern wir haben das so indoktriniert, kultiviert in unserem Denken, zum Muster gemacht, dass das einfach aus dem Ärmel geschüttelt wird. Wir machen das, ohne nachzudenken. Und weißt du, das Problem mit diesem Spiel, finde den Fehler, ist, desto besser du darin bist, desto härter verlierst du im Leben. Desto besser du dieses Spiel, finde den Fehler, spielst, desto kläglicher ist der Schmerz dessen, dass du immer wieder an genau dieser Kunst deines Lebens scheiterst. Wisst ihr, was Dankbarkeit macht? Dankbarkeit kommt rein und ändert die Spielregeln und holt dich raus aus diesem Spiel, das du nur verlieren kannst. Finde den Fehler. Und es versetzt dich in ein anderes Spiel. Dieses Spiel heißt Suche den Segen. Und weißt du was, dieses Spiel Suche den Segen, das ist manchmal komplizierter zu spielen, vor allem wenn du dich an diese Spielregeln gewöhnen musst. Aber das Schöne ist, jeder, der dieses Spiel spielt, gewinnt am Ende. Und zwar radikal. Diejenigen, die gut darin sind, den Segen zu suchen und in ihrem Leben zu identifizieren, die leben so viel zufriedener und glücklicher und voller Frieden und voller Freude. Ganz im Gegenteil zu denjenigen, die immer diesen Fehler finden. Mensch, ihr Lieben, wie... Schau, wir sind Profis darin in Deutschland. Vielleicht können die Franzosen das noch besser, aber das ist eine andere Sache. Uns über das zu schimpfen, Gloire à Dieu, über das zu schimpfen, was irgendwie nicht gut läuft und was so... wisst ihr was, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Lieblingszufahrer. Ich wollte eigentlich heute Morgen im Zug gekommen sein. Risiko. Ja, Risiko. Die streiken gerade, es fährt gar nichts, ja, das ist traurig. aber wisst ihr was? Man kann doch auch dankbar sein, dass es eine Bahn gibt, die einen von A nach B bringt, oder? Und wisst ihr, es gibt diese Menschen, die spielen dieses Spiel, finde den Fehler. Die stehen am Bahnhof in Crailsheim und der Zug hat Verspätung und schon geht dieses Spiel los und sie rattern ihr Muster runter und sagen, ah, verflucht sei die Deutsche Bahn, ja? Und all diese Schaffner wären sie doch nie geboren und die Gleise müssen auch mal gemacht werden und wieso kommt sie nie pünktlich? Und du spielst dieses Spiel und weißt du, was passiert? Du verlierst mit Minute zu Minute intensiver und verbreitest eine Miesmacher-Atmosphäre, die alle anderen auch zum Verlierer um dich herum macht und vor allem die Schaffner, die nachher deine Missgunst abbekommen, ja? Und dann gibt's diese andere Menschen, die spielen Suche den Segen, die stehen am selben Gleis. Die haben genau die gleichen Umstände. Aber sie haben ein dankbares Herz und sagen, Jesus, danke, dass ich gleich in einen Zug steigen darf, der mich womöglich ans Ziel bringt. Und nicht in einem Auto unterwegs sein muss, in dem Christian Schneider am Steuer sitzt und ich jeden Moment bangen muss, gleich zu sterben. Weißt du, es hat eine unheimliche Power, das Leben im Spiel, Suche den Segen zu spielen. Manche von uns, wir müssen echt neu zählen lernen. Ganz neu zählen. Ich weiß, es hört sich an wie Babyschritte, aber genauso ist das. Meine Tochter Millie, 2,5 Jahre, unheimlich süß, die lernt gerade zählen. Und das ist anstrengend, das kostet richtig Energie. Ja? Und alle, das kostet alle Energie. Letztens waren wir im Supermarkt und ich sag, Millie, ich brauche 3 Äpfel von dir. Kriegst du das hin? Und Millie ist total selbst überzeugt. Das gefällt mir. Und dann sagt sie, ja klar. Und dann zählt sie mir so demonstrativ vor. 1, 2, 5, 9, 4. Ich denke so, das wird gut gehen. Viel Spaß. Und sie läuft los. Dann kommt sie ein paar Minuten später wieder. Und sie hat 5 Bananen in der Hand. Ja, also es klappt noch nicht so genau mit dem Zählen und allem möglichen. Ganz viele von uns, wir müssen ganz neu zählen lernen. Wie kleine Kinder neu lernen zu leben. Und unser Fokus sollte nicht so sehr sein, wie wir zählen, sondern was wir zählen. Wir sollten richtig gut darin sein, die richtigen Dinge zu zählen und nicht die falschen Dinge. Wie viele Menschen von uns in Deutschland, wir zählen, dass auch schon wieder so viel Arbeit, nicht genug Geld, zu viel Druck, das Wetter macht nicht mit, unsere Autobahnen sind auch nicht mehr, was sie mal waren, oder? Und du zählst all diese Dinge und es bringt dich nicht am Sieg an. Und dann gibt's Menschen, die haben gelernt, die richtigen Dinge zu zählen. Und ihre Zählsysteme laufen etwa so: erstens, wow, ich lebe, ich kann atmen, großartig. Ich kann laufen, was ein Segen, ich habe Hände, ich habe eine Unterkunft, vielleicht gehört sie nicht mir, sie ist gemietet. Aber ich schlafe unter einem Dach. Ich habe einen Kühlschrank zu Hause. Irgendjemand dankbar für einen Kühlschrank zu Hause? In meinem Kühlschrank steht ein kaltes Bier. Irgendjemand dankbar für ein kaltes Bier in seinem Kühlschrank? Ja, es ist in der Kirche. Keiner meldet sich. Ich merke schon, ne? Ich bin dankbar für ein warmes Bett, in dem ich schlafen darf. Unheimlich dankbar. Heute Morgen war ich undankbar, als ich aufstehen musste. Und ich bin dankbar, dass in meinem Bett eine unglaublich schöne Frau liegt. Ja, also ich habe allen Grund, dankbar zu sein. Und dann kommen erst die großen Fische in den Teich. Ich bin ein Geliebter Gottes. Der Allmächtige guckt mein Leben an und sagt, Christi, ich mag dich. Der Heilige Geist lebt in mir, ihr Lieben. Und das ist übrigens derselbe Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Jesus ist auferstanden. Wer ist dankbar dafür, dass Jesus auferstanden ist? Wer ist dankbar dafür, dass du eines Tages, wenn du stirbst, und das wirst du, vor Gott stehen wirst, und das wirst du, und du weißt, so wie Jesus von den Toten auferstanden ist, werde ich auferstehen in ein neues Leben in seiner Herrlichkeit und ich werde die Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes verbringen. Also hier hätte man in Afrika geklatscht an dieser Stelle und hätte gesagt, Ehre sei Gott. Das bringe ich euch heute noch bei. Klatschen, okay, klatschen. Was ganz Gesundes. Ey, es gibt so viele Gründe, dankbar sein zu können, was Gott in deinem Leben getan hat. Was das Leben mit sich bringt. Spiel dieses Spiel, suche den Segen, zähl die richtigen Dinge. Und du wirst erleben, dass Friede und Freude in deinem Leben so richtig Platz machen und so richtig die schlechten Unmutsgedanken verdrängen. So, jetzt nehmen wir noch eine letzte Abbiegung. Und wir kommen zu ein bisschen den Tough Talks, okay? Nein, ich glaube nicht, dass wir zu manischen Menschen werden müssen, die gefühlt auf jedes Problem nur den Hammer als Werkzeug haben, nur Dankbarkeit als Werkzeug haben. Ja, wir dürfen in allem dankbar sein, aber Dankbarkeit ist nicht immer unsere einzigste Antwort auf alles, was das Leben zu bieten hat. Schau mal, was ist denn das Gegenteil von Dankbarkeit? Ich habe Ich hab zwei Beispiele mit dabei. Ein Gegenteil von Dankbarkeit ist vielleicht jammern oder meckern. Du darfst mal ein kleines Bibelstudium machen oder ein großes Bibelstudium zum Thema Meckern. Du wirst merken, das kommt in der Bibel nicht gut weg. Es gibt zum Beispiel die Geschichte vom Exodus, wie das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wird und das Volk Israel jammert und meckert, dass es kracht. Und Gott ist not amused. Gott findet das gar nicht sympathisch, dass das Volk so viel meckert und begegnet diesem Meckern mit einer heftigen Portion Zorn vom Himmel. Meckern ist kein gutes Pendant. Es gibt auch so ein anderes Gegenüber von Dankbarkeit, das nennen wir Klagen. Und Klagen kommt in der Bibel zum Beispiel schon sehr viel besser weg. Weißt du, dass Klagen in der Bibel echt viel Raum einnimmt? Es gibt ein extra Buch, das heißt Klagelieder im Alten Testament. Lies mal die Psalmen, da wird geklagt, bis sich die Balken biegen, sage ich dir. Da ist mächtig Klage drinnen. Sogar im Neuen Testament gibt es ganz viel Demonstrationen von Klagen und sogar Aufforderungen, miteinander zu klagen. Und wisst ihr, lasst uns keine manische Happy-Clappy-Church sein, die nur Jesus hier erkennt. Lasst uns eine Kirche sein, die unglaublich stark darin ist, Menschen in den Arm zu nehmen und mit ihnen zu weinen und mit ihnen auch zu beklagen, zu betrauern, was schiefläuft und was kaputt ist und was im Argen liegt. Lasst uns nahbar und authentisch sein. Lasst uns mit den Lachenden lachen und mit den Weinenden weinen, oder? Das macht Liebe. Das macht Liebe. Sie nimmt Menschen in den Arm und geht durch die Schmerzensteller hindurch. Klagen nimmt viel Raum ein in der Bibel und trotzdem steht am Ende des Tages fest, dass du nicht geschaffen und designt wurdest, um zu klagen, sondern dass du geschaffen und designt wurdest, zu preisen, dankbar zu sein. Das ist deine eigentliche Bestimmung und das Klagen ist manchmal zu einer gewissen Zeit, in einem gewissen Setting, das richtige Werkzeug, um dich wieder in deine Bestimmung dankbar zu sein, hineinzuführen. Ich will das versuchen greifbar zu machen. Wer von uns hat ein Auto zu Hause? Oder auch hier, bist du im Auto hergefahren? Die allermeisten. Dein Auto, hoffe ich, hat einen Rückwärtsgang. Und dieser Rückwärtsgang ist super wertvoll, oder? Irgendjemand dankbar für einen Rückwärtsgang? Also ich habe den heute schon gebraucht. Und der Rückwärtsgang, der hat eine Superpower, der bringt dich aus manchen verflixten Situationen wieder raus, aus denen du mit dem Vorwärtsgang gar nicht rauskommen würdest. Also wenn du zum Beispiel in einer Parklücke stehst und die ist ziemlich eng, stell dir mal vor, du hättest nur den Vorwärtsgang. Ja, gute Nacht, da wird's nicht weit kommen, ne? Du brauchst den Rückwärtsgang, um dich neu in eine Position zu versetzen, um dann wieder in den Vorwärtsgang gehen zu können und wieder fahren zu können. Stell dir vor, du bist in eine Sackgasse gefahren und du hättest nur einen Vorwärtsgang. Gute Nacht. Du brauchst den Rückwärtsgang, um dich wieder freizusetzen, im wahrsten Sinne des Wortes, dich wieder in eine Situation zu begeben, in der du wieder in den Vorwärtsgang schalten kannst, um wieder zu fahren. Wisst ihr, der Rückwärtsgang, der ist nicht dafür gemacht, dass du in ihm unterwegs bist. Keiner von uns fährt morgens aus seiner Einfahrt raus im Rückwärtsgang und fährt rückwärts zur Arbeit. Das wäre ziemlich gruselig, das wäre gefährlich. Das wäre. Stell dir mal vor, du bist auf der Autobahn unterwegs und plötzlich links überholt dich so jemand. Rückwärts. Das ist echt ziemlich lustig, die Vorstellung. Weil dann wäre ja Fahrerscheibe an Fahrerscheibe. Und ihr würdet euch wirklich so in die Augen schauen. Cooler Gedanke, ne? Aber wird nicht funktionieren. Also ist erstens super, super gefährlich, ja? Und zweitens macht der Motor das ja gar nicht mit. Der kann ja gar nicht so viel PS aufbauen. Rückwärts dein Motor würde durchbrennen, wenn du rückwärts auf der Autobahn fährst. Wisst ihr, und genauso ist es mit dem Klagen und Danken in unserem Leben. Klagen ist ein wertvolles Werkzeug, das dir gegeben wurde, weil dein Herz manchmal einen Restart braucht, Luft braucht, weil dein Herz sich manchmal neu freisetzen muss. Und dann ist es auch legitim und gesund, zu trauern und zu klagen. Aber nicht um trauernd und klagend unterwegs zu sein, sondern um wieder in den Dankbarkeitsgang zu schalten und zu sagen, so, jetzt habe ich geklagt, jetzt habe ich meine Sorgen abgeworfen und jetzt entscheide ich mich wieder für Dankbarkeit und für Lobpreis und ich danke Gott, dass er es wieder richten wird und dass er zu seiner Verheißung steht und ich bin wieder nach vorne unterwegs und baue PS auf, um am Ziel anzukommen. Super wichtig, dass du lernst, gut zu klagen und dann auch wieder richtig gut zu danken. Wisst ihr, ich kenne keinen Psalm, der mit Dankbarkeit startet und im Klagen endet. Ich kenne viele Psalmen, die mit Klagen starten und in Dankbarkeit enden. Weil das Ziel Gottes deines Lebens ist, dankbar zu sein, zu anbeten, Dafür wurdest du geschaffen. Darin findest du Erfüllung. Weißt du, dass die tiefste Bestimmung deines Seins darin liegt, Gott anzubeten? Gott dankbar zu sein? Ich bin Evangelist von Herzen. Ich liebe es, mit Menschen über den Glauben zu reden. Mensch, das hatte ich letzte Woche für schöne Momente, wo ich einfach Menschen von Jesus erzählen konnte. Weißt du was? Das ist nicht ultimativ die Bestimmung meines Lebens. Wenn ich im Himmel bin, da gibt's nichts mehr zum Evangelisieren. Ist vorbei. Evangelisation hat ein Ziel, Anbetung. Im Himmel wird alles anbeten. Ja, du darfst dich mal mit diesem Gedanken zurechtfinden. Im Himmel wird angebetet. Und ich sage dir, du wirst es genießen, weil dein Herz dafür geschaffen wurde. Dein Herz wurde dafür geschaffen, in Dankbarkeit Gott anzubeten. Und zwar nicht nur dann, wenn alles gut läuft, sondern auch und gerade dann, wenn es richtig herausfordernd ist und dein Dank dich echt etwas kostet. So, und damit sind wir auf der Zielgeraden. Wir schlagen uns nochmal Psalm 50 auf und wir lesen nochmal die Worte dieses tollen Psalms. Wer Dank opfert, verherrlich mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Hier spricht der Psalmist von einem Dankopfer. Also von einem Dank, der dich richtig was kostet, der dir vielleicht nicht leicht von den Lippen geht, der nicht einfach die Richtung deines Herzens verstärkt, sondern der vielleicht richtig eine Rebellion gegen deine Umstände darstellt, der sich aufbaut gegen so manche Emotionen in deinem Leben und sagt, trotzdem opfer ich Dank. Wow, ich habe wirklich diese Lobpreiszeit hier unheimlich genossen. Danke an das Worship-Team. Komm, wir geben mal dem Worship-Team Applaus, oder? So schön. Und auch Production, dass ihr da einen tollen Sound hergezaubert habt. Ich liebe Lobpreis, unsere Lobpreiskultur. Und bitte bei allem, was ich jetzt sage, nicht falsch verstehen, ich liebe das wirklich. Und trotzdem glaube ich, dass manchmal so auch gerade unsere Worship-Songs in unseren Kirchensettings drohen, oberflächlich zu werden, unpersönlich zu werden, wiederholt zu werden, unauthentisch zu werden, während eigentlich der schönste Lobpreis der ist, der Tiefgang hat, der echt ist, den du greifen kannst. Und ich glaube, dass gerade das Leiden in unserem Leben ganz oft Momente kreiert, die diesen einzigartigen Lobpreis die Bühne bereiten. Schaut mal, ich habe so eine kleine Geschichte mitgebracht aus 1. Mose 35, aus dem Leben Jakobs. Und Jakob ist in dieser Szene ein großartiges Vorbild darin, ein Dankopfer zu bringen, das sich richtig auflehnt gegen die miserablen Umstände, in denen er sich gerade befindet. Er ist unterwegs mit seiner hochschwangeren Frau und so das Drama passiert, das Kind kommt nicht erst am Ziel auf die Welt, sondern mitten unterwegs beginnen die Wehen. Und dann lesen wir Vers 18, da heißt es, als ihr aber das Leben entwich und sie sterben musste, in den letzten Geburtswehen nannte sie ihren Sohn Ben-Oni. Aber sein Vater nannte ihn Benjamin. Das ist eine großartige Zeile. Wisst ihr, Ben-Oni ist hebräisch und bedeutet Sohn des Unglücks oder Sohn meiner Leiden. So, was Rahel macht ist, Rahel bringt ein Kind auf die Welt und dieses Kind stürzt ihre Familie ins Leid, weil sie selber dabei stirbt. Und sie malt diese Situation im Klagen. Und wer will es ihr verübeln? Sie malt diese Situation im Jammern und wer will es ihr verübeln und nennt ihren Sohn Ben-Oni. Wie oft geben wir unserem Leben diese Überschrift, ich will sie gar nicht ausformulieren, des Leids und des Jammerns und des Klagens und wer will es uns verübeln, weil es sieht manchmal echt mies aus. Und Jakob erlebt diese Situation, erlebt wie seine Frau stirbt, also der Tag, an dem meine Frau stirbt, an dem will ich mir wahrscheinlich selber nicht begegnen. Aber Jakob malt diese Situation anders. Er verpasst ihr eine andere Headline, eine andere Überschrift. Er sagt, nein, mein Sohn heißt nicht Ben-Oni, er soll Benjamin heißen. Sohn des Glücks oder Sohn der Hoffnung. Was ist denn das für eine rebellische Haltung der Dankbarkeit, oder? selbst in dieser Tragödie nicht den Blick auf das zu richten, was nicht nach meinem Willen und Wunsch geschieht, sondern den Blick hoffnungsvoll auf Gott zu richten und sagen, und ich glaube, dass Gott es wohl machen wird. Wow! Riesenkiste! Mit Dankbarkeit zu antworten, wo gerade alles, wisst ihr, das ist eine völlig andere Dimension, kann man gar nicht vergleichen. Aber ich habe meine kleine Übungsfläche darin, Dankopfer zu bringen, gefunden. Okay, wisst ihr, manchmal muss man im Kleinen Sachen lernen, um dann in der Lage zu sein, im Großen das zu meistern, oder? Bist du bei mir? Bevor du die schweren Gewichte heben kannst, musst du manchmal die kleinen heben. Ich habe 2 kleine Kinder. Der Jüngere, der Noah, der ist jetzt 7 Monate und der zahnt. Und alter Schwede, hat der keinen Bock auf Schlafen, ja? Und jetzt gerade, jede Nacht ist das ein Gezerre und ein Wow. Also heute Nacht, ich muss mal kurz eine Runde Seelsorge hier. Ich hoffe, ich kriege ein bisschen Mitleid. Heute Nacht habe ich 3-mal meinen Nui geschnappt, schreiend und klagend. Und habe ihn auf den Arm genommen und bin mit ihm durch die Wohnung gelaufen und habe ihn geschüttelt. Ich hab schon so einen Automatismus drin, ne? Wenn ich rumlaufe, dann schüttle ich immer so, weil ich das schon... So, dann habe ich ihn geschüttelt und er klagt und dann... Und wisst ihr, und Mama, bin ich dann echt so, ach komm, es ist mitten in der Nacht. Es ist nicht rechtens, was hier passiert, ja. Eigentlich sollte ich schlafen dürfen. Ich muss morgen früh raus, ich kam spät ins Bett. Mann, lass mich schlafen! So, und dann zu merken, okay, warte mal, das ist gerade... Ich will es nicht übertreiben, ist kein Selbstmitleid, aber es ist gerade Moment des Leidens, ja. Moment des Schmerz. Alle Mütter können mich nachvollziehen, oder? Es ist ein Moment, der kostet dich was. Du denkst dir, das soll nicht so sein, das will eigentlich nicht so sein, es tut weh. Und dann entscheide ich mich gerade, und ich übe das, diesen Moment zu nehmen. Und wisst ihr was, dieser eine Moment des Leids, der ist echt. Der hat Tiefgang. Der ist nicht reproduzierbar, der ist einzigartig, der kommt so nie wieder. Und diesen Moment zu nehmen und zu sagen, und diesen Moment lege ich vor den Thron Gottes und sage, danke Jesus. Danke, dass ich einen Sohnemann habe. Ich meine, das ist wirklich großartig, oder? Das ist ein kleiner Rettungsschiffbauer, der Noah. Das ist der Hammer und ich segne ihn. Wisst ihr, und diesen Moment zu nehmen und zu sagen, so, und jetzt bin ich dankbar, das hat unglaubliche Power. Unglaubliche Power. Meine Brüder erzählen mir, wie ihre Mutter gestorben ist, als sie 7, 5 und die Schwester, die Mela, 3,5 Jahre alt waren. Und als die da zu Hause mitkriegen, Mama ist gestorben, da kommt Papa aus diesem Totenbettzimmer heraus, kommt zu ihnen ins Zimmer und sagt, hey, Kiddies, ich muss euch was erzählen. Eure Mama ist gerade gestorben. Komm, wir nehmen im Moment, um Gott Danke zu sagen für die Zeit, die wir mit der Ussi hier auf der Welt haben durften. Das ist der Wahnsinn, oder? Das ist ein Moment der Anbetung, der ist so echt, der hat so viel Tiefgang, der ist so greifbar, der passiert so nie wieder. Und mein Vater entscheidet sich in dieser Situation, nein, ich mache den nicht zu einem Moment des Jammerns und Klagens, sondern ich mache das zu einem Moment der Anbetung und ich bringe diesen einzigartigen Moment vor meinen Gott und ich gebe ihm jetzt die Ehre. Und wisst ihr, was diese Dankopfer mit sich bringen? Lest es mit mir. Sie verherrlichen mich, sagt Gott, und sie bahnen einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Deine Dankesopfer, sie bahnen einen Weg direkt in den Himmel. Dein Dank schlägt eine Schleuse direkt in die Gegenwart Gottes. Wenn es irgendeinen richtig guten Zugang in die Gegenwart Gottes gibt, dann ist es dankbare Anbetung. Und überall da, wo du in deiner Misere sitzt, wo du in den schwierigen Momenten sitzt, wo du in den Herausforderungen des Lebens sitzt und dich entscheidest und ich drehe diesen Moment in einen Moment der Anbetung, da erlebst du einen offenen Himmel über dir. Und du lässt zu, dass der Friede Gottes in dein Herz fällt und dass du dein Herz in die Höhen des Vaters erhebst und dort himmlische Luft schnuppern lässt. Wow, wenn du gut darin wirst, diesen einmaligen Moment des Leidens vor Gott zu bringen und dankbare Anbetung zu bringen, das lässt dich das Heil Gottes sehen. Das lässt dich die Rettung Gottes sehen, den Frieden Gottes sehen. Komm, wir machen die Augen zu und ich lade mal die Band ein, nach vorne zu kommen. Und ich habe 2 Fragen, die ich hier zum Schluss dir stellen will. Und die erste Frage, die geht an all diejenigen, die vielleicht gerade echt in einer spannenden Situation des Lebens stehen. Und du merkst, da prasselt so viel Herausforderungen auf dich ein. Und vielleicht nimmst du das auch wahr, was gerade politisch und gesellschaftlich in Deutschland passiert. Und du merkst mit deinem Herzen, tut das nichts Gutes. Und du wirst zynisch und hoffnungslos und du wirst kalt und emotionslos und entwickelst einen zornigen Groll und entwickelst Undankbarkeit im Herzen und erlebst, wie jetzt gerade auch der Heilige Geist zu dir spricht und sagt, kehre um, tu Buße und sei dankbar. Bring mir deine Dankopfer. Bahn einen Weg in meine Gegenwart und lass mich dich mein Heil sehen. Wenn du hier bist und du fühlst dich gerade richtig ermutigt und aufgefordert vom Himmel, dankbar zu leben, dann darfst du einfach mal gerade das so als Moment der Umkehr zu Gott greifbar machen und dich einfach melden. Ich würde gern für dich beten. Ich würde dich super gern segnen mit dieser Herzensentscheidung. Hey, das sind richtig viele Hände. Das ist der Hammer. Jesus, und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns dankbare Herzen schenkst, die dich sehen in jeder Situation des Lebens und den Blick auf dich richten, Jesus. Weg von der Verletzung, hin auf die Verheißung. Weg vom Problem, hin auf den Retter. Und ich danke dir, dass du uns durch deinen Geist ein neues Denken schenkst, das voller Anbetung und Dankbarkeit ist. Amen. Lass deine Augen ruhig geschlossen. Ich habe noch eine Frage und die geht raus an alle im Livestream und alle im Raum, die hier sind und vielleicht noch gar nie im Leben so ganz aktiv die Entscheidung getroffen haben, ich will mein Leben Jesus geben. Ich will ein Kind Gottes werden. Weißt du, das griechische Wort für Dankbarkeit, das kennen wir im Deutschen, das heißt Eucharistia. Und diejenigen von uns, die vielleicht auch ein bisschen kirchlichen Hintergrund haben, die wissen, was eine Eucharistie ist. Das ist die Abendmahlsfeier in der Kirche. Und ich finde das so genial. Wisst ihr, dieses griechische Wort, das hat in der Wurzel eigentlich gar nichts mit Dankbarkeit zu tun. Das ist Eu, das bedeutet gut, und Charis, das bedeutet Gnade. Also Dankbarkeit auf Griechisch ist gut Gnade. Und dass wir das mit dem Abendmahl verbinden, ist sowas von treffsicher. Weil wenn es irgendjemand auf dieser Welt gibt, der gut ist und der voller Gnade ist, dann ist das Jesus Christus. Und dieser Jesus ist nicht weit weg, sondern er hat uns versprochen, jedem, der mich sucht, von dem will ich mich finden lassen. Jeder, der anklopft, dem werde ich die Tür öffnen. Und jedem, der bittet, werde ich Rettung schenken. Und dieser Jesus ist heute Morgen hier. Und er freut sich so sehr über jeden, der zu ihm kommt. Und mir ist so völlig egal, wie schäbig dein Leben gerade aussieht. Gott ist so völlig egal, wie zerbrochen deine Biografie ist, wie verloren und kaputt da in deinem Leben gerade alles nach. Ganz egal, wo du im Leben bist, Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht ablehnen. Seine Arme sind weit ausgestreckt. Weißt du, wo die weitesten Arme der Welt auf dich warten? Am Kreuz. Am Kreuz sind die offensten Arme der Welt, weil der Retter dich einlädt mit all deinem Schlack und mit all deiner Sünde und all deinem Verderben zu ihm zu kommen. Und er sagt, lade dein altes Leben bei mir ab. Sag, danke Jesus für das, was du am Kreuz für mich getan hast, wo du für meine Schuld gestorben bist. Und während du ihm dein altes Leben schenkst, schenkt dir ein völlig neues Leben. Er schenkt dir Vergebung für all deine Schuld. Er erfüllt dich mit seinem guten Heiligen Geist. Und er schenkt dir die Zuversicht, dass du ein Kind Gottes auf Ewigkeit bist. Es gibt nichts Besseres in deinem Leben, als diese Entscheidung für Jesus zu treffen. Ich habe das vor 18 Jahren gemacht. Und ich sag dir was, das war der größte Tag in meinem Leben. Und diese Reise mit Jesus ist heute schöner als je zuvor, weil er treu ist, weil er zu seinem Wort steht, weil er unglaublich barmherzig ist und weil er einen herrlichen Plan mit deinem Leben hat. Und wenn du gerade spürst, wie Gott um dein Herz ringt, wie er dich einlädt, ein Kind Gottes zu werden, dann darfst du jetzt mit Glaube reagieren im Herzen darfst du diese Glaubensentscheidung treffen. Ich will ein Kind Gottes werden. Und online, ich kann euch nicht sehen, aber trotzdem, heb doch mal jetzt deine Hand, so als Zeichen, dass du dich nach Gott ausstreckst. Und auch in diesem Raum lade ich dich jetzt ein, dass du in diesem Moment deine Hand Richtung Himmel streckst, wenn du ein Kind Gottes werden willst. Hammer, Jesus sieht dich. Ist da noch jemand, der diese Entscheidung treffen will? Heb mutig, dich auch, Gott sieht dich. Und dich auch. Ist da noch jemand in diesem Raum? Ich habe so auf dem Herzen auch, ich glaube, da ist jemand im Raum, dein Leben ist, ich habe vor noch in der Anbetungszeit ein prophetisches Wort empfangen, das ich weitergeben will. Ein Familienvater, du hast 3 Kinder und du hast angefangen zum Alkohol zu greifen, in der Hoffnung, dass das dich retten wird. Und die Wahrheit ist, dieser Alkohol stürzt dich viel tiefer ins Verderben und richtet nichts Gutes mit sich an. Er schenkt dir vielleicht einen kurzen Blackout, wo du vergisst, wie schlimm es ist. Aber morgen ist es noch schlimmer als gestern. Und er will in dein Leben kommen und dich freimachen, nicht nur vom Alkohol, sondern er will da richtig Heilung und Wiederherstellung in dein Leben bringen. Und wenn du mich gerade hörst, dann darfst du dich jetzt auch mal melden. Alle Augen sind geschlossen. Das ist nur eine Sache zwischen dir und Gott. Und ich würde so gerne auch für dich beten. Komm doch nachher gerne auch auf mich zu. Ich würde dich so gerne noch kennenlernen. Hey, komm, all die Hände, die ihr gerade euch gemeldet habt, das war die beste Entscheidung deines Lebens. Und wir machen das so, ich spreche ein Gebet vor, Satz für Satz, in dem du dein Herz in Gottes Hände legen kannst. Und ganz viele Menschen in dieser Gemeinde hier werden dich dabei unterstützen, weil es die beste Entscheidung ist, die man treffen kann. Komm, wir beten gemeinsam. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will an dich glauben. Ich will dir vertrauen. Und ich will dir nachfolgen. Komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, erfüll mich mit deinem Heiligen Geist und mache alles neu. Ab heute bin ich dein Kind und niemand kann mich von dir trennen. Und gemeinsam sagen wir Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folg uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.